Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Diese Episode entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Maike im Hafen und ich freue mich wahnsinnig über nicht nur diesen schönen Ausblick, sondern auch ein spannendes Gespräch mit Vorständin der HADAG, Tanja Kort. Hallo Tanja.
Hallo Maike und herzlich willkommen bei der HADAG.
Vielen Dank. Ja, ich muss ja gestehen, man geht so tausendmal hier bei euch vorbei. Zwischen Fischmarkt und Landungsbrücken sitzen wir auf einem schwimmenden Ponton, der tatsächlich auch so ein bisschen sich hin und her bewegt und schön schaukelt. Und wir haben einen traumhaften Ausblick. Wir sitzen in deinem Büro hier mit Blick Richtung Fischauktionshalle, in Richtung Dock 11 rüber und man hat so die ganzen Hafenkrane im Blick. Guckst du auch mal viel raus oder konzentrierst du dich mehr auf den Schreibtisch?
Ich habe den Bildschirm mit Absicht vom Fenster weggedreht, weil der Blick nach draußen doch sehr ablenkend ist, aber wunderschön und ich möchte ihn auch nicht mehr missen.
Das glaube ich. Wie lange sitzt du denn eigentlich schon hier? Magst du so ein bisschen erzählen über deinen Weg? Wie bist du zur HADAG gekommen? Du hast ja auch eine Schifffahrtshistorie, du bist zur See gefahren, wenn du gerne mal so ein bisschen das zusammenfassen magst.
Genau, ich bin nach dem Abitur direkt angefangen, zur See zu fahren. Ich habe mich damals auch so ein bisschen aus Abenteuerlust entschieden, ein Nautikstudium anzufangen. Das Schöne an dem Nautikstudium war, dass es damals ein Diplomstudiengang war, der im ersten und im sechsten Semester ein Praxissemester hatte. Und mein Gedanke war dann, wenn das so gar nichts ist, dann habe ich ein halbes Semester oder ein halbes Jahr verloren und das war für mich völlig in Ordnung. Und dann habe ich das angefangen und ausprobiert und bin auf einem tollen Schiff gewesen mit einer Südamerika-Nordamerika-Rundreise mit tollem Wetter, mit einem Pool an Bord, mit netter Besatzung. Und dann habe ich das Studium in Bremen angefangen und da waren ein Haufen tolle Leute in meinem Semester und also hatte sich das damit dann quasi erledigt und dann bin ich dabei geblieben.
Kommst du auch direkt aus einer Seefahrtsfamilie?
Überhaupt nicht. Meine Mutter kommt aus der Nähe von Karlsruhe, mein Vater aus der Nähe von Schleswig. Wir hatten mit der Seefahrt nie viel am Hut, außer dass wir irgendwie bei Familienbesuchen in Norddeutschland mal durchaus am Nord-Ostsee-Kanal vorbeigeschaut haben. Aber zur See gefahren ist keiner.
Aber es ist bei dir so ein bisschen das Fernweh gewesen oder die Abenteuerlust? Oder was hat dich konkret zur Schifffahrt gebracht? Kannst du das überhaupt so sagen?
Fernweh auf jeden Fall. Also ich hatte schon irgendwie einen großen Drang, auch die Welt zu erkunden und auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken und auch mal neue Sachen auszuprobieren. Das war ja jetzt auch nicht so, dass man da besonders viele Informationen drüber hatte, was dann da passiert und wie ein Leben an Bord ist und so. Also das war schon auch so ein großer Teil Abenteuerlust dabei, aber es war eben auch das Interesse an Technik, also so ein Schiff, das einen über die Ozeane bringt, die Technik, die mit der Ladung zusammenhängt, Stauplanung und so weiter, das ist ja auch schon ein internationales Meisterwerk, was da alles zusammengefügt wird, ne? Dass das Schiff zur richtigen Zeit, der richtige Container am richtigen Ort ist. Also diese ganze Logistik dahinter ist auch schon spannend. Und das hat das alles zusammen eben dazu geführt, dass das ein spannender Arbeitsplatz ist, an dem ich dann gerne dran geblieben bin.
Und dann bist du eine Weile auch zur See gefahren hinterher. Wie lange ungefähr? Und was hat dich dann wieder an Land gebracht?
Ich habe das dann nach dem Studium insgesamt 8 Jahre gemacht. Mhm. Immer bei der gleichen Reederei, eine familiengeführte Reederei aus Burg in Dithmarschen, die mich sehr unterstützt hat auf diesem Weg. Ich bin nach ungefähr 6 Jahren zur Kapitänin befördert worden, war auch zu der Zeit viel in Hamburg mit einem Containerfeeder, viel im nordeuropäischen Raum hier unterwegs. Und das Fiederleben ist auch anspruchsvoll. Also man hat dann besonders hier in Hamburg vielleicht 5 Terminals in 2 Tagen, man muss sehr viel verholen, hat Warteplätze noch zwischendurch, also das ist durchaus mit wenig Schlaf und viel Arbeit verbunden. Dann kommen sehr kurze Seereisen, im Winter dann mit schlechtem Wetter und dann kommt der nächste Hafen und das ist dann ähnlich. Das ist der eine Punkt, also das ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Und der zweite Punkt war aber, dass man dann auch immer so, ich hatte dann Verträge, ich war dann 2,5 Monate unterwegs und hatte dann 2 Monate Pause. Mhm. Und 2 Monate Pause oder 2 Monate Urlaub hören sich im ersten Moment super viel an. Aber wenn alle anderen aus dem Freundeskreis arbeiten müssen, dann bleiben davon nur noch maximal 8 Wochenenden. Mhm. Und das ist dann nicht mehr so viel, wenn man dann mehrmals im Jahr aber nur 8 Wochenenden hat, um dann Freunde und Familie zu besuchen und das komplette soziale Leben nachzuholen. Mhm. Noch dazu ist es dann sehr fremdgesteuert. Ne? Ich habe zum Beispiel relativ zum Anfang meiner Seefahrtszeit, wollte ich zur Silberhochzeit meiner Eltern und hatte das 1,5 Jahre im Voraus angekündigt, damit ich dann da bin, ja, damit das klappt. Aber das weiß man nicht immer so lange im Voraus. Ne? Und ich habe viele Hochzeiten, viele Geburtstage und so verpasst. Und das wollte ich nicht mehr. Und deswegen wollte ich dann einen Job an Land. Und dann war die Stelle der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters hier bei der Haddock ausgeschrieben. Und darauf hatte ich mich beworben. Und das hat geklappt. Und dann war ich 5 Jahre am anderen Ende von diesem Gebäude, auch Eckbüro mit vielen Fenstern, aber Blick Richtung Landungsbrücken. Aha. Bis es dann letztes Jahr dazu kam, dass mein Kollege, der damals der technische Leiter war, und ich die Chance bekommen haben, hier die Vorstandsposten zu übernehmen. Und das seitdem hier zusammen, glaube ich, ganz gut machen.
Auf jeden Fall bewegt sich wahnsinnig viel und tolle Karriere, die du gemacht hast. Wir kommen da gleich auch zurück auf deinen Vorstandsposten hier. Nochmal kurz zurück zum Thema Schifffahrt. Wie hast du das wahrgenommen als Frau in der Schifffahrt? Hat sich da ein bisschen was getan die letzten Jahre, Jahrzehnte oder im Laufe deiner Karriere auch? Oder ist das schon auch immer noch so, dass du ein bisschen als exotisch wahrgenommen wurdest, weil es eben doch noch nicht so selbstverständlich ist, Frauen in der Schifffahrt gerade eben auch in Führungspositionen dann zu haben?
Ich würde gerne behaupten, dass es ganz okay war, aber das war es nicht. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem kann man eigene Podcasts füllen, mit dem müssen sich auch Menschen mehr beschäftigen, weil das einfach immer noch ein Drama ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur in der Schifffahrt so, das ist auch in anderen technischen Berufen so. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, an der Stelle bin, wo ich jetzt bin und auch Kapitänin geworden bin, weil ich teilweise einfach stur war. Weil ich wirklich zu stur war, um anderen die Genugtuung zu geben, aufzuhören und aufzugeben. Und es waren wirklich teilweise fiese Zeiten dabei mit Mobbing und Sexismus und Stalking. Und also die ganze Bandbreite, also ich bin nie körperlich angegriffen worden, aber ansonsten war eigentlich alles dabei. Und das ging eigentlich nur, weil die Reederei, oder anders, ich muss es anders ausdrücken, für mich ging es gut, weil die Reederei mich unterstützt hat und mich in den richtigen Momenten, mir in den richtigen Momenten auch geglaubt hat und Konsequenzen gezogen hat. Mhm. So, und dann wurde es im Laufe der Zeit für mich immer leichter. Ne? Man kannte mich in der Reederei. Ich hatte Besatzungen, mit denen ich immer wieder zusammengefahren bin. Wir sind sehr gut miteinander klargekommen. Und je höher ich im Rang aufgestiegen bin, umso weniger wurden die Probleme und irgendwann war es durch die Hierarchie dann auch einfach erledigt. Mhm. Aber gerade als ich Praktikantin war und sagen wir dann in den unteren Offiziersrängen, zweiter Offizier und sowas, das war schon teilweise sehr, sehr schwierig und mit unschönen Situationen gespickt, wo ich mir eben wünschen würde, dass die Gesellschaft insgesamt da ein bisschen mehr hinguckt, weil das, wie gesagt, glaube ich, auch nicht nur in der Seefahrt ein Thema ist. Ich glaube, das ist unter Maschinenbauern oder ich mag da jetzt gar keine Berufsgruppe rauspicken. Nee, aber ich glaube, dass alle technischen Berufe, alle sogenannten Männerberufe, dass da immer noch Frauen drunter leiden. Und dass es einem schwer gemacht wird, schwerer als es unbedingt sein muss. Und diese Berufsgruppen auch einfach unglaublich viele Talente verlieren durch diese Einstellungen, diese Haltung und dieses Verhalten.
Absolut. Und da natürlich auch toll, dich in einer Vorbildfunktion zu sehen. Gucken wir mal auf das Thema, was passiert gerade alles bei der Haddock? Du bist ja zum einen aber auch nicht nur für die Haddock, sondern auch für die Alsterschifffahrt, für die ATG mit zuständig. Aber wir bleiben heute in unserem Gespräch ein bisschen mehr im Hafen. Ihr habt gerade angekündigt, neue Linien. Es sind gerade auch vor ein paar Monaten erst hier neue Schiffe im Hamburger Hafen aufgetaucht. da wir heute, wo wir uns unterhalten, gerade den ersten Tag der einen neuen Linie, die durchgehend von den Landungsbrücken nach Finkenwerder geht, fangen wir doch mal mit den neuen Linien an. Magst du einmal zusammenfassen, welche neuen Linien gibt es, welche gibt es jetzt und was ist für die Zukunft geplant?
Genau, wir haben als neue Linie heute gestartet die Linie 66. Das ist ein lang gehegter Wunsch, vor allem aus Finkenwerder. Alle Finkenwerder, mit denen ich je gesprochen habe, haben das Thema immer wieder aufgebracht und wir haben darauf gehört und konnten das jetzt dank BVM-Unterstützung auch umsetzen. Die Linie wird also in Finkenwerder und an den Landungsbrücken jeweils leer eingesetzt und fährt dann die Strecke in etwa 25 Minuten, meistens sogar ein bisschen schneller, ohne Zwischenstopps durch. Und das wirklich Besondere ist aber, also dieser Zwangsausstieg am Ende, die Endhaltestelle. Mhm. Man muss an beiden Enden aussteigen und damit wird auch immer ein leeres Schiff wieder eingesetzt. Und jeder, der im Sommer nachmittags in Finkenwerder steht, kennt den Frust. Das Schiff kommt, es steigen 50 Leute aus, es können nur 50 wieder einsteigen und dann stehen immer noch ein Haufen Pendler, die warten. Und das wollen wir damit vermeiden. Wir wollen eben in regelmäßigen Abständen ein leeres Schiff in Finkenwerder einsetzen, genauso eben auch an den Landungsbrücken. Da ist der Abfahrtsort dann auch Brücke 1, damit er von der 62 getrennt ist. Und das auch für die Rundfahrer, für die, die freizeitmäßig unterwegs sind oder für die, die zu den Zwischenstopps möchten, nicht zu sehr zu Verwirrung kommt.
Da würde ich gerne gerade einmal kurz einhaken. Das mit dem Aussteigen an der Endhaltestelle. Warum macht ihr es nicht auch bei der 62 so, dass die Leute in Finkenwerder gezwungen werden, auszusteigen? Weil klar, es ist eine auch touristisch sehr beliebte Linie, aber ich habe eben auch schon diesen Frust der Finkenwerderaner mitgekriegt, die dann sagen, oh, jetzt kommen wir hier gar nicht zurück, weil das ganze Schiff ist voll mit Touristen, die das einfach als günstige Hafenrundfahrt nutzen. Warum nicht da auch ein Zwangsausstieg am Ende und dann einfach gucken, wer alles wieder drauf passt?
Das Ganze hat mehrere Seiten. Das eine ist, Finkenwerder, der Anleger ist eigentlich baulich nicht dafür geeignet, weil er nur einen Zugang hat. Wenn man einen Zwangsausstieg hat, dann bedeutet das eigentlich auch, dass man an einer Stelle ankommt, alle Menschen auslädt und an einer anderen Stelle abfahren muss. Mhm. Ansonsten hat man den Effekt, jemand steigt aus, bleibt stehen, steigt als Erster wieder ein.
Ja.
So. Das heißt, wir bräuchten eigentlich, um es ideal zu machen, in Finkenwerder eine zweite Zugangsbrücke. Da wissen wir alle, dass das relativ utopisch ist, dass die in nächster Zeit da auftaucht. Oder man könnte sehr teure und wahrscheinlich auch eher komplizierte Umbauten auf dem Anleger machen, um zu versuchen, da baulich was hinzumachen. Das Hauptproblem ist aber, dass dadurch immer eine Wendezeit von mindestens 15 Minuten entsteht. Ne? Man hat Minuten Ausstieg, bis alle draußen sind. Dann muss das Schiff verholen, dann hat man 5 Minuten Einstieg. Und diese 15 Minuten bedeuten, dass ich mindestens 1 bis 2 Schiffe mehr brauche. Also die Umlaufzeiten insgesamt werden so viel länger, dass ich wirklich mehr Personal und Schiffskapazitäten brauche, um das umzusetzen. Ein dritter Punkt ist, den wir nicht ganz vergessen dürfen. Sicherlich sind Rundfahrer, Freizeitler für unsere Pendler manchmal nervig. Aber ohne die würde die Linie nicht so bestehen, wie sie jetzt ist. Und wir gehören zum HVV, wir können unsere Fahrgäste und wollen sie auch nicht diskriminieren auf die eine oder andere Art und Weise. Und dieses Angebot ist an der Stelle auch für alle da. Und wir wollen das dann auch nicht künstlich schlecht machen, ne? Also das kommt dann auch dazu. Langfristig, mal ganz langfristig, wäre mein Ziel, auf dieser Linie einen 10-Minuten-Takt hinzubekommen, also so viel Kapazitäten reinzukriegen, dass sich die Probleme durch die Ausweitung dann regeln. Und dann haben wir aber mit der 66 immer noch ein sehr gutes Zusatzangebot, das eben für die Rundfahrer überhaupt nicht interessant ist und damit einen Vorteil für die Pendler bietet.
Ja, super. Nee, das natürlich auch, bin ich ganz gespannt, auch diese Direktverbindung mir mal anzugucken. Die wird nachmittags, wochentags angeboten, ne? So ab irgendwie 13, 13.30 sowas geht's los.
Genau.
Das heißt, für Berufspendler.
Genau, und vor allem eben auf den Nachmittag bezogen, weil wir ja auch festgestellt haben, dass wir morgens überhaupt keine Themen haben. Ne? In der Morgenhauptverkehrszeit brauchen wir nicht unbedingt noch ein zusätzliches Schiff.
Da sind die Touristen noch nicht so unterwegs.
Die Schiffe sind selten voll. Also da haben wir keine Themen. Nachmittags und vor allem eben im Sommer haben wir das immer zwischen 13 und 21 Uhr. Und das ist die Zeit, die wir dann verstärken wollen.
Mhm. Und diese neue Linie 66 wird ganzjährig betrieben oder ist die saisonal?
Nee, die 66 wird ganzjährig betrieben. Wir sind uns alle einig, dass es im Winter vielleicht nicht ganz so notwendig ist, aber auch an schönen Tagen im Winter haben wir viele Besucher. Auch da wird es dann sinnvoll sein. Aber der Fokus liegt definitiv im Sommer und deswegen wird die ja auch nächstes Jahr zum Sommer hin, zum 31.03. nochmal im Takt verstärkt. Und im Moment fährt sie ja alle 80 Minuten. Da muss man dann auch wirklich planen, dass man ein Schiff bekommt. Dann wird es alle 40 Minuten fahren.
Okay. Wo wir gerade diese Geschichte 62 und 66 haben, bevor wir zu den anderen weiteren neuen Linien kommen, würde ich gerne noch mal kurz bei der 62 bleiben. Die Einstiegssituation an den Landungsbrücken. Das ist ja schon ganz schön eng da, gerade im am Wochenende, wenn eben ein sonniger Tag da ist. Gab es da schon mal Überlegungen oder gibt es Überlegungen, das ein bisschen zu entzerren? Vielleicht auch einen anderen Punkt als so Brücke 3, wo auch so viel Hafenrundfahrtanbieter drumherum sind und Souvenirshops und ähnliches. Wie ist da eure Einschätzung der Situation?
Wir wollen das auf jeden Fall anpassen. Das ist ein Thema, was auch schon ein bisschen länger bei uns in der Schublade liegt und jetzt gerade von den Ereignissen überholt wurde, jetzt mit der 66, weil in unseren alten sag mal, Prognosen und Planbeispielen tauchte die noch gar nicht auf. Das heißt, wir müssen das ganze Konzept nochmal neu erarbeiten, nochmal neu aufrollen. Und sag mal, ich bin relativ optimistisch, dass wir im nächsten Jahr was schaffen, um da Linien umzusortieren, Abfahrtsorte umzusortieren. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die wir nicht übers Knie brechen können, weil das mit großen Kampagnen zur Fahrgastinformation begleitet werden muss. Nichts ist schlimmer, als wenn wir jetzt was umsortieren und keiner weiß Bescheid.
Das stimmt natürlich. Und vor allem, wenn alle automatisch zu Brücke 3 laufen und dann finden sie da nicht das Schiff.
Ja, furchtbar.
Wie häufig kriegt ihr das mit, dass Leute auf falschen Schiffen landen?
Relativ häufig. Nämlich genau immer dann, wenn ein gelb angestrichenes Schiff nicht im Musical Shuttle fährt.
Ja. Ich hatte gerade die Episode mit der Stage, wo wir auch das Thema König der Löwen Shuttle oder beziehungsweise Musical Theater Shuttle hatten.
Aber unsere Schiffsführerinnen und Schiffsführer können auch Musical-Gäste meistens von normalen Fahrgästen unterscheiden und geben dann gerne nochmal einen Hinweis, dass das das falsche Schiff ist. Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, auf die Fahrzielanzeige zu achten. Beim Musical Shuttle steht dann auch Musical Shuttle drauf.
Durchaus eine gute Idee. Wir haben die 62, die 66 gerade beschnackt, das sind die Linien Richtung Finkenwerder und ihr werdet zum kommenden Frühjahr noch was Neues einrichten, nämlich einen lange in Hamburg diskutierten und gehegten Wunsch und immer wieder fragen die Leute, Mensch, wieso kann ich eigentlich nicht mit dem Schiff nach Blankenese? Ab dem kommenden Frühjahr kann man das.
Genau.
Erzähl mehr dazu.
Wir fahren Montag bis Freitag die 66. Das Schiff hat also samstags und sonntags noch nichts zu tun. Und deswegen kann es dann samstags und sonntags von Finkenwerder nach Blankenese fahren, ungefähr immer im stündlichen Takt, tagsüber. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir die Ecke jetzt zuverlässig mit anbinden können. Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz. Ja, freuen uns wahnsinnig darauf. Und eine zweite richtig coole Geschichte, die wir noch haben, ist, dass wir die 64 ab dem Sommer nächstes Jahr am Wochenende verstärken. Die wird dann nicht im Halb-, sondern im Viertelstundentakt fahren, was eine riesige Unterstützung ist für alle Fahrradquerungen ins alte Land.
Also genau, sag nochmal ganz kurz, was die 64 ist.
Oh, das genau, ist also die 64 drüber, ne? Ist von Teufelsbrück über Rüschpark nach Finkenwerder. Und ist eben eine ideale Alternative auch zu Neumühlen-Finkenwerder oder eben zu der alten HBL, die ja so unzuverlässig war, dass wir sie jetzt eingestellt haben.
Das ist die Kranzlinie.
Das war Kranz, genau, Kranz-Blankenese, die ja jetzt in die zuverlässige Finkenwerder-Blankenese-Alternative gewandelt wurde und als Fahrradquerung dann eben die 64 mit dazu und die dann zusätzlich auch noch ganzjährig bis 24 Uhr ausgeweitet wird. Da freuen wir uns auch richtig drüber.
Da freuen sich sicherlich auch die Hotelgäste, die am Rüschpark irgendwie dann in Richtung Stadt fahren möchten. Ne?
Weil die und waren sicherlich auch die Gastronomie auf der anderen Seite,
unbedingt.
An Teufelsbrück für Finkenwerderaner Gäste und so. Ne? Also da gibt es, glaube ich, viele, die davon profitieren und die das nutzen werden, auch in den späteren Abendstunden.
Wo du gerade ansprachst, die Linie Richtung Kranz, das ist ja sicherlich auch eine beliebte Linie gewesen, als sie noch zuverlässig gefahren ist. Ne? Und dann ich denke mal, da liegt eine ganze Menge an dem Schlick, oder? Wo ich gerade rausgucke, sehe ich da draußen gerade so einen schönen Hopper, der hier die Fahrrinne wieder frei macht. Merkt ihr oder habt ihr an dem Anlegerkranz gemerkt, dass das auch einfach durch das Schlick-Thema eine schlechtere Erreichbarkeit und schlechtere Fahrplansicherheit quasi gegeben hat? Oder ist das gar nicht so das Thema?
Doch, das ist definitiv ein Thema. Es ist nur nicht so neu, wie man jetzt manchmal glaubt. Also mit der Insolvenz von JJ Sitas hat es aufgehört, dass die Werft regelmäßig gespült hat, also Sedimente aufgespült hat, die dann mit der Ebbe rausgetragen wurden. Gleichzeitig wurden nicht mehr so viele Schiffe gebaut, die dann regelmäßig auch durch die Fahrrinne gefahren sind und damit irgendwie die auch ein bisschen freigehalten haben. Und dann kam eben jetzt vor ein paar Jahren auch noch die Elbvertiefung dazu, die wiederum dazu führt, dass sich die Strömungsgeschwindigkeiten erhöht haben und mehr Sedimente dann in das sogenannte Mühlenberger Loch tragen. Weil das Problem ist gar nicht die Este selber. Das Problem ist die Zufahrt dazu, und zwar relativ direkt an der Kante zum Hauptfahrwasser von der Elbe. Und diese Sedimente lassen sich dort nicht sinnig wegschaffen. Also wir haben uns da auch informiert, mal abgesehen davon, dass wir das selber gar nicht können, sind Baggereien nur im Winter zulässig. Also da gibt es sehr starke Einschränkungen. Man hat sowieso in diesem Teil der Elbe immer wieder Probleme mit Sauerstofflöchern und toten Fischen. Und das wollen wir natürlich irgendwie auch nicht unterstützen. Also ja, da gibt es irgendwie ganz viele Aspekte, die nicht wirklich in unserem Einflussbereich liegen. Und die sind auch schon ein bisschen älter. Deswegen ist die Linie ja schon in den letzten Jahren, auch als sie noch zuverlässig gefahren ist, zu 65% nach Finkenwerder umgeleitet worden. Also das war schon seit langem keine zuverlässige Linie mehr, und das wollen wir jetzt eben besser machen.
Dann vielleicht auch konsequent zu sagen, die nehmen wir leider raus, aber dafür habt ihr tolle neue Angebote.
Genau, und die sind eben auch nur dadurch möglich geworden, dass wir diese Kapazitäten da rausgenommen haben. Mhm. Ne? Das schifffahrende Personal, genauso wie das Schiff auch selber.
Und das Ganze startet zum 31.03. beziehungsweise am Wochenende danach. Im
genau.
kommenden der Frühjahr. Freuen wir uns drauf.
Große Wechsel zum Sommerfahrplan bei der Haddock.
Klasse. Wo wir gerade über Herausforderungen oder so Themen, die schwer planbar sind, sprechen. Man konnte den letzten Sommer über ganz viel lesen, über fehlende Schiffsführer, über fehlendes Personal, über Linien, die ausfallen mussten, weil nicht genug Leute da sind. Was stellt ihr dem entgegen oder wie versucht ihr euch dazu aufzustellen?
Wir haben auf jeden Fall das Ziel, Hamburgs bester Arbeitgeber im Hafen zu sein. Und sicherlich ist das ein ambitioniertes Ziel, weil es ganz, ganz viele tolle Betriebe hier im Hafen gibt. Aber mit die größte Chance haben wir auch, indem wir einfach selber ausbilden. Wir haben aktuell 21 Azubis. Das ist gemessen an unserer Betriebsgröße eine ganze Menge.
Wie viele Frauen, wie viele junge Frauen sind dabei?
Leider keine.
Oh, wie schade.
Das ist wirklich, wirklich traurig.
Aber ihr hattet schon welche,
wir
oder?
Wir hatten welche, ja. Genau. Und wir haben auch,
ihr habt Schiffsführerinnen.
Haben wir auch, genau. Zwischenzeitlich, als wir nicht so viel Personal hatten, waren es sogar über 10%. Man muss die Quoten dann zählen, wenn sie gut sind.
Ja.
Aber nein, wir haben einen guten Frauenanteil hier. Wir würden uns auch weiter weibliche Auszubildende wünschen. Am Ende muss es aber auch passen. Also ich bin jetzt auch kein Freund davon, Quoten zu erfüllen, um die Quote zu erfüllen. Wir wollen aber auf jeden Fall weiter ausbilden, und wir müssen den Pool an Hafenschiffern hier kontinuierlich ausbauen, damit auch jedem von uns, und damit meine ich alle Firmen im Hafen, der einzelne Abgang, aus welchem Grund auch immer passiert, nicht so sonderlich wehtut, ne? Dass wieder ein natürlicher Austausch stattfinden kann, weil es ist ja auch nur normal, dass Menschen und dass Schiffsführerinnen und Schiffsführer auch mal ihren Job wechseln. Das ist das
gibt's
Leben.
In allen,
ne?
Branchen,
es
genau.
gibt es in allen Branchen.
Ja.
Aber wir müssen dafür sorgen, dass eben genügend da sind, und das erreichen wir durch Ausbildung.
Und es war dem vergangenen Sommer eben durchaus doch so, dass es ein bisschen kritisch wurde oder dass auch Abwerbeaktionen gelaufen sind.
Genau, das war nach Corona, so 22, 23, ganz extrem der Fall. Das war auch nicht schön. Ich glaube, dass wir diese Themen einigermaßen abwenden konnten. Wir haben auch im Moment wieder einen ganz guten Zulauf, auch von außen. Das freut uns sehr. Also wenn das planmäßig jetzt alles weitergeht, dann sind wir nächsten Sommer wieder richtig gut aufgestellt. Ich hoffe, dass es dann auch alles so kommt und dass wir so weitermachen können und dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass der Hafen bald wieder gut aufgestellt ist an allen Ecken und Enden.
Das klingt nach einem sehr guten Plan. Da freuen wir uns alle drüber, wenn die Fähren dann auch natürlich nach Fahrplan entsprechend fahren können. Was muss ich denn eigentlich, oder sagen wir mal anders, eine Schiffsführerin oder Schiffsführer bei euch, was für eine Ausbildung durchlaufen die?
Meinst du jetzt damit die Hafenschiffer-Ausbildung? Ja, genau. Oder
Hafenschiffer und da, was für eine Ausbildung muss ich durchlaufen, bevor ich eine Haddock-Fähre steuern kann?
Also man braucht entweder ein Hafenpatent, Unionszeugnis oder ein Seepatent, womit auch man auch immer befugt ist, irgendwie Schiffe zu fahren hier in diesem Revier.
Die normale Ausbildung dauert 3 Jahre, glaube ich, ne?
Genau, die normal 3 Jahre. Man kann auf 2 Jahre verkürzen mit entsprechender Vorbildung, sei das irgendwie eine andere Ausbildung. Da gibt es ja so diverse Kriterien. Nach der Hafenschiffer-Ausbildung muss man dann bei der HPA noch ein Hafenpatent machen. Das ist dann nochmal eine sehr ähnliche Prüfung zu der Abschlussprüfung. Ein bisschen vor allem Hafenkunde, Schiff fahren, ist alles so ein bisschen Theorie und Praxis dabei. Dann brauchen wir für die Personenschifffahrt noch einen Sachkundenachweis für die Personenschifffahrt. Das ist jetzt relativ neu. Ein 2-tägiger Kurs, der sich mit Rettung von Fahrgästen beschäftigt, Sicherheitseinrichtungen und so weiter. Dann brauchen wir noch einen Personenbeförderungsschein. Den macht man dann aber betriebsintern. Das sind 3 Monate interne Ausbildung, die Vorlage von einem sauberen Führungszeugnis und einer gesundheitlichen Eignung. Mhm. Und dann muss man natürlich noch lernen, die Schiffe zu fahren, die Begebenheiten des ÖPNV und der Fahrgäste zu kennen. Und dann kann es losgehen.
Bist du selber schon mal Fähre gefahren? Auch darfst du mit Gästen fahren?
Ich darf tatsächlich. Ich habe ja mein Kapitänspatent gehabt. Das ist dann irgendwann abgelaufen, weil ich dann die nötigen Kurse nicht mehr gemacht habe. Habe aber dann noch ein Binnenschifffahrzeugnis A gemacht. Also das ist ja jetzt dann neuerdings das Unionszeugnis. Habe auch einen Personenbeförderungsschein, aber ich müsste dann jetzt auch demnächst noch den Sachkundenachweis für die Personenschifffahrt machen, damit ich dabei bleiben kann.
Also 2 Tage nochmal.
Genau.
Auffrischen. Prima. Wir haben vorhin gesprochen über neue Linien und ihr habt auch neue Schiffe. Hier direkt rechts von uns liegt quasi die Neuland. Wunderschön in weiß und pink.
Es ist auch unsere Lady in Pink.
Lady in Pink, die Neuland, nach einem Harburger Stadtteil oder Teil von Harburg benannt. Die ist schon im festen Liniendienst im Einsatz?
Genau, sie fährt teils im Einsatz, teils wird sie aber auch noch zum Anlernen verwendet. Wir haben 2 Schiffsführer gehabt, die das Schiff schon auf der Werft betreut haben, alle Probefahrten, Inbetriebnahmen und so weiter mitgemacht haben. Jetzt müssen wir das Schiff natürlich noch allen anderen beibringen. Dafür ist klassischerweise eben der Winter auch ganz gut geeignet, weil wir im Winter ja ein bisschen weniger fahren als im Sommer. Und deswegen ist jetzt auch ein großes Anliegen, dass möglichst viele unserer Kolleginnen und Kollegen hier möglichst schnell auf diesem Schiff angelernt werden. Genauso wie auf dem Nachfolgerschiff, auf dem 2. Neubau der Finkenwerder, die ja auch schon hier ist. Dass wir da möglichst schnell in die Gänge kommen, weil leider nützt uns das Schiff nichts, wenn es noch keiner fahren kann.
Das macht Sinn. Es hat ja eine komplett andere Form, einen ganz anderen Aufbau. Es ist spitz zulaufend vorne. Die Aufgänge für die Passagiere sind nicht mehr an den Seiten, sondern man muss erstmal durchs Schiff durchgehen und geht dann die Treppe hoch aufs Oberdeck. Das macht wahrscheinlich das Boarding deutlich schneller, ne? Wenn die Leute schneller aufs Schiff gehen. Oder habt ihr schon Erfahrungswerte mit diesem neuen Fußgängerleitsystem, sage ich mal, Passagierleitsystem an Bord?
Ja, und die sind auch sehr gut. Also das hat sich wirklich bewährt. Wir haben die Rampen ein bisschen verbreitert, dadurch, dass erstmal alle reingehen und an den seitlich, damals ja noch seitlich gelegenen Treppen kein Stau entsteht, geht es wirklich schneller. Und dann, wenn man drinnen ist, kann man sich dann entscheiden, ob man rein oder raus will. Und auch nach oben sind ja die Treppen deutlich breiter geworden. Das ist angenehmer, da hoch und runter zu gehen. Und wir sind sehr glücklich damit, das ausprobiert zu haben. Dadurch wurde der Fahrgastraum ein bisschen kleiner. Das stört aber anscheinend ja auch nicht. Von daher kommen wir damit sehr gut klar und werden das Konzept auch weiter verfolgen.
Ich bin gespannt auf meine erste Fahrt mit der neuen Fähre. Ich habe sie bisher immer nur vorbeifahren sehen und auch mal ein bisschen gefilmt, wenn sie vorbeigefahren ist, und ganz interessiert geguckt, auch eben, als ich hier auf eurem Ponton gekommen bin. Aber das wird dann sicherlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich da auch mal an Bord komme. Wenn du selber über Anleger und Fährlinien im Hafen nachdenkst, gibt es einen Ort, wo du dir einen Anleger wünschen würdest? Wenn es jetzt völlig egal wäre, was es kostet und wer es bezahlt, wo sollte unbedingt noch ein Anleger hin im Hamburger Hafen?
Also ich glaube, wenn es völlig egal wäre, was es kostet, und wenn es so ein bisschen ideologisch ist, dann würde ich gerne wieder nach Harburg fahren. Also ich glaube, dann wäre es eine tolle Anbindung, wieder Harburg direkt mit anzubinden.
Da würden bestimmt sich sehr viele Menschen freuen. Also ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Wo würde die Route längs gehen? Süderelbe, ne? Süderelbe-Kühlbrand wäre der Weg? Oder wäre auch durch den Reiherstieg eine Variante?
Na, ich glaube, im Reiherstieg müsste man zu langsam fahren. Also Kühlbrand wäre vermutlich der Favorit.
Wie sieht das aus mit geplanten oder angedachten oder vielleicht schon mal als Vision gesehenen Anlegern östliche Hafencity, Elbbrücken, Barkenhöft oder 50er-Schuppen oder später auch Holthusen-Kai?
Gerne alle davon.
Wunderbar, bin ich sofort dabei.
Also die Pläne liegen in der Schublade. Wir haben die Fahrpläne dafür schon kreiert. Okay. Wir müssen noch Schiffe dafür bauen und wir brauchen vor allem die Anleger. Das ist ja mit so das größte Problem. Einer der letzten Anleger, die schon lange geplant in der Schublade liegen, ist ja zum Beispiel Barkenhöft, wo man aber nicht weiß, wer das Ganze immer ausbaggern soll, weil auch dort Verschlickung in der Ecke ein großes Problem ist. Ansonsten würden wir gerne schon lange dorthin fahren. Der Anleger Hafencity Universität wäre mit Sicherheit auch gut. Auf jeden Fall aber dann kleiner Grasbrook, wenn das Quartier irgendwann gebaut wird. Und auf jeden Fall Norderelbbrücken. Also da möchten wir auf jeden Fall hinfahren.
Wäre ja auch ein toller Umstiegspunkt, ne? Mit U-Bahn, mit S-Bahn,
genau.
Fähre noch mit ranzubringen.
Und je nachdem, wie viel Kapazitäten man zur Verfügung bekommt, weil ehrlicherweise hängt es ja genau da dran, wie viele Schiffe bekommen wir dafür zur Verfügung gestellt, über die nächsten Jahrzehnte, muss man ja dann auch sagen, kann man den Schuppen 51 Hafenmuseum mit Sicherheit auch mit anbinden. Also Möglichkeiten gibt es da ganz viele. Und wir sind da mit der BVM auch in einem ganz guten Austausch, jetzt auch in die Planung zu gehen, was wir die nächsten Jahre alles neu bauen wollen. Und dann wird es ja auch Entscheidungen geben müssen, bauen wir immer nur neu, um zu dekarbonisieren, bauen wir neu, um alte Schiffe auszusondern, sollen wir Linien ausweiten, dann können wir neu bauen und müssen aber die alten behalten. Also irgendwann werden sich alle, die dafür verantwortlich sind und vor allem eben auch an der Finanzierung hängen und an dem Klimaplan, der ja auch mitbestimmt, dass der ÖPNV klimaneutral werden soll, entscheiden müssen, in welche Richtung das geht und was am Ende auch bezahlt wird. Und natürlich müssen die passenden Anleger gebaut werden.
Dieses die passenden Anleger bauen, gibt es da auch private Initiativen, also Unternehmen, die das mit supporten? Oder wenn ich jetzt denke, Mensch, Westfield Überseequartier in der Hafencity, warum bauen die nicht selbst einen Anleger? Oder wäre das auch eine Idee? Ginge sowas überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also diese Fragen tauchen nicht bei mir auf, weil wir definitiv keine Anleger betreiben. Wenn allerdings jemand meinen Input dazu haben möchte, ob wir Anleger brauchen oder nicht, dann gerne bei mir melden.
Ich frage demnächst, plane ich noch, wenn das dann im Frühjahr soweit ist, dass das Westfield aufmacht, werde ich da mal direkt fragen, ob die nicht einen Anleger mitbauen wollen.
Das ist eine gute Idee.
Kommen wir langsam zum Ende, beziehungsweise einen Punkt hast du eben gerade noch angesprochen, den ich gerne noch mit aufgreifen würde. Die Emissionen, das Thema Elektro. Wir haben, die Neuland ist ja, glaube ich, schon eine Hybridfähre. Das Thema komplett elektrisch, ist das überhaupt aus heutiger technischer Sicht machbar bei den Hafenfähren oder was sind da die Hindernisse?
Ich kann mit Stolz sagen, es ist mittlerweile machbar. Das ist einer oder vielleicht der einzige Vorteil, den die ganze Verzögerung in unserem letzten Neubauprojekt hatte. Da ist ja die Ausschreibung zwischendurch angefochten worden, dann hatten wir ein bisschen Verzug. Alles nicht so schön, aber das, was gut daraus geworden ist, ist, dass sich die Zelltechnologie der Batterien seitdem wahnsinnig weiterentwickelt hat. Und wir haben mittlerweile auf dem Schiff, auf der Neuland und auf der Finkenwerder etwas über 850 Kilowattstunden Strom, also Batteriekapazität, untergebracht und dann eben noch einen Dieselmotor. Rechnerisch brauchen wir in der nächsten Generation Neubauten, um voll elektrisch zu sein, 3 Megawattstunden Batteriekapazität auf dem Schiff, und das kriegen wir hin. Das ist also cool. Richtig, richtig gut. Mhm. Was allerdings dafür dann Voraussetzung ist, dass wir das machen können, ist, dass unsere Ladeinfrastruktur hier auf unserer Betriebsanlage ausgebaut wird. Und da haben wir jetzt gerade ein Riesenprojekt am Laufen. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das mitbekommen haben über die letzten Monate. Den ganzen Sommer über wurde der Fischmarkt immer stückchenweise mit einer Wanderbaustelle aufgegraben und wieder zugeschüttet.
Und alle haben sich gefragt, was ist da eigentlich los?
Genau, da wurden bislang die Leerrohre für unsere neue Stromtrasse verlegt. Ah. Die wird dann, wenn das fertig ist, an der breiten Straße oben ans bestehende Stromnetz angebunden. Das reicht allerdings dann nur für die ersten Neubauten. Wenn wir die Flotte weiter elektrifizieren, dann kommen da weitere Ausbaustufen im Strom mit dazu. Irgendwann kriegen wir eine direkte Leitung zum Umspannwerk, wahrscheinlich bei IKEA da oben. Also das ist eine wirklich spannende Geschichte, und man wird da auch im nächsten Jahr Sachen noch sehen können, weil wir werden eine Übergabestation in einem Container neben unserer Zugangsbrücke bekommen, der dann auch natürlich wegen Sturmflutgefahr aufgebockt ist. Also das wird auch präsent sein. Und da wird dann das Landkabel auf ein Seekabel übergeben, damit der Strom dann hier zu uns auf die Anlage kann. Und ein ähnlicher Container wird dann auf dem letzten Ponton auch noch aufgebaut, der das Ganze dann in die Stromversorgung hier auf der Anlage umwandelt. Also ein Riesenprojekt am Laufen, das über die nächsten Jahre dann auch immer noch weiter ausgebaut wird, damit es dann irgendwann für 30 elektrische Schiffe reicht.
Das klingt super. Ich bin gespannt, freue mich auf alles, was hier im Hafen noch kommt. Und ja, ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiterschnacken. Wir sehen uns ja zum Glück auch regelmäßig auf Veranstaltungen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und sage an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, Tanja Kort, für das spannende Gespräch.
Danke, Maike, für deinen Besuch hier.
Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.